Guten Tag, liebe Gemeinde, liebe Besucher, liebe Brüder und Schwestern. Ich habe auch das Thema Hoffnungen, die zerbrechen oder die brechen oder die zerbrochen worden sind oder vielleicht noch werden. Wir planen, wir trauen oft Brücken im Leben, aber die halten nicht fest. Aber wie David schon sagte, die letzte Brücke ist ja immer Gott. Und auf die vertrauen wir. Aber wenn auch die gebaut wird im Leben, und dann scheint uns das so, das hält nicht fest genug, dann bricht vieles im Leben zusammen. Und darüber möchte ich sprechen heute. Ich habe diese Botschaft, diese mal gehört vor einem halben Jahr in der christlichen Sendung. Und seitdem habe ich über das Thema weitergearbeitet, tiefer reingeschaut. Und vieles zitiere ich aus dieser Sendung, aus dieser Botschaft. Johnny Erickson Tadade, ungefähr 47 Jahre querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt, der hat mal so einen Satz, nicht vor kurzem habe ich den gehört. Ich habe unzählige zerbrochene Hoffnungen im Leben gehabt. Anscheinend kann Gott daraus was Gutes machen. Ich denke, das spricht aus unserem Herzen. Unzählige zerbrochene Hoffnungen. So geht mir das auch in meinem Leben. Ich weiß nicht, geht's euch auch so? Oder hat es so gegangen? Anscheinend kann Gott daraus was Gutes machen. Wir sehen das nicht immer. Vielleicht bekommen wir das auch noch zu sehen. Ich möchte uns einen weiteren, längeren Text lesen, den wir finden, auch von Petrus, aus seiner Begegnung mit dem Herrn, nachdem er ihn dreimal verleugnet hat. Und dann kommt es zu einer Begegnung. Und dann zum dritten Mal schon diese Begegnung an See Tiberius. Und als sie die ganze Nacht gefischt hatten und leer ausgegangen waren, stand auf einmal am Ufer ein Mann. Und er fragt den Jünger: Kinder, habt ihr was gefangen? Nein, sagen sie. Und dann befiehlt er, die Netze auszuwerfen, und sie fangen eine Menge Fische. Dann sagt Johannes zu Petrus: Das ist der Herr. Petrus, in diesem Augenblick wirft er sich ins Meer und schwimmt sofort ins Ufer zu dem Herrn. Als er dann ankommt, sieht er schon das Feuer, die Fische, das Brot auf dem Feuer, alles ist vorbereitet. Und da ladet Jesus sie ein zum Mahl. Und als sie nun gegessen hat, das lese ich aus Johannes 21, Vers 15 bis 17. Johannes 21, Vers 15 bis 17 aus Luther-Übersetzung. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und spricht zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wenn es zu einer Begegnung unter uns Menschen dieser Art kommt, dann geschieht es meistens anders. Wie konntest du das nur machen? Ich habe dich doch gewarnt. Warum hast du das so gemacht? So erleben wir es. Darauf ist meistens ein tiefer Schweigen, weil wir darauf keine Antwort nicht haben. Oder in der Kindererziehung geht es so ähnlich. Warum hast du das gemacht? Darauf ist meistens ein Schweigen. Oder als wir Kinder waren, da glaube ich, glänzten wir auch nicht mit Antworten, als die Eltern uns diese Frage gestellt haben. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet, alles dreimal weggeworfen, was er in 3 Jahren mit Jesus erlebt hat, was ihm unendlich wichtig war. Und jetzt kommt es zu einer erneuten Begegnung, gegenüberstehen mit Jesus. Normalerweise funktioniert das so: Der Beschuldigte wird in der Ecke gedrängt. Mit guten Gründen und mit vollem Recht fordert man ihn zur Antwort, zu Geständnis. Bei Jesus doch ist alles anders und komisch. Er droht Petrus nicht in die Ecke, sondern er isst mit ihm. Erst hält er das Mahl mit ihm. Und dreimal spricht Jesus Petrus an, nicht mit seinem Programmnamen Fels, Petrus. Er spricht ihn mit seinem ursprünglichen Namen an, mit seinem Zuhausenamen, Simon, Sohn des Johannes. Hast du mich lieb? Und das ausführlich dreimal. Im Grunde genommen ist das unverständlich. Einer, der alle Macht hat und Autorität, fragt fast schüchternd dem Verschuldeten: Hast du mich noch lieb? Der Ruf nach Petrus ist der Ruf nach Menschen. So beginnt die Bibel. Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? So geht es durch die ganze Bibel. Und am Kreuz sagt jemand so: Gott bettelt um unsere Liebe. Und er fragt uns: Wo seid ihr? Wir gehören doch zusammen. Ihr seid doch meine Freunde. Wo steckt ihr? Eva, Adam oder unseren Namen jetzt? Manchmal ist das komisch, dass wir die Bibel so gut kennen und das Wesentliche nicht hören oder überhören. So geht mir das in diesem Fall hier mit Petrus. Jesus beschämt Petrus nicht vor den anderen Jüngern, vor den anderen Jungs. Also, Jungs, dieser hier hat's verbockt, der hat's vermasselt. Da, wo er ein Zeugnis sein sollte oder sein konnte, da hat er mich verleugnet. Jesus verschließt ihn nicht in diesem Keller der Selbstvorwürfe und wo selbst Verurteilungen sind, sondern er bittet Simon Petrus um seine Liebe, um seine Freundschaft. Von klein auf bemühen wir uns, fast alles oder alles richtig zu machen oder zu wissen. Das ist unser Ziel. So lehren wir unsere Kinder. So hat Petrus auch gedacht beim letzten Abendmahl, als er sogar noch vor den Jüngern sagte, also wenn auch diese alle dich verleugnen werden, aber ich werde nicht Ärgernis nehmen an dich. Da sagt Petrus, sagt Jesus zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es wird nicht die Hahn krähen, bevor du mir dreimal verleugnet hast. Ich, sagt Petrus, auch wenn ich in den Tod gehe, ich werde dich nicht verleugnen. So menschlich geschieht es hier. Simon Petrus pendelt zwischen einer Selbstüberschätzung und Selbstverurteilung. Und deshalb ist er vielen Menschen so nah, so vertraut. Wie Petrus möchten viele Menschen richtig Wisser sein und richtig Macher sein. Und wir bilden uns das ein und lehren auch andere noch so. Selten, aber manchmal sind wir dann so ehrlich zu uns selbst und gestehen das, eigentlich verstehe ich vom Leben so gut wie gar nichts und ich packe es auch nicht. Aber solche Momente geben wir nicht preis der Öffentlichkeit, die bleiben verborgen. Gottes Sohn kommt in dieser Welt. Und was sucht er? Er sucht keine Bewunderer, keine Zuschauer und auch keine Richtigmacher und alles Richtigwisser. Er befiehlt nicht, er fragt, er dringt nicht ein, sondern er klopft an. Er rechnet nicht ab, sondern fängt mit jedem Menschen neu an und wenn es sein muss, jeden Tag. Ist das nicht erstaunlich? Das will diese Geschichte uns auch erklären. Simon Petrus musste durch diese harte Schule gehen, sein ungesundes Ringen mit sich selbst und mit den anderen, dieser Krampfkampf und um Anerkennung und Selbststützung, Selbstwertgefühl, dieses Pendeln zwischen Selbstüberzeugung, Selbstüberschätzung und Selbstverurteilung musste in sich zusammenbrechen und Platz machen. Platz machen für etwas sehr Wichtiges im Leben. Sehr wesentliches, aber einfaches. Platz machen für eine Freundschaft mit Jesus. Und komisch, plötzlich ist das da, was bei Petrus so fehlte bis dahin. Anerkennung, Gemeinschaft, Wertschätzung, Zutrauen. Der Glaube, in dem es um Vertrauen geht, um Liebe, um Geborgenheit, um Gemeinschaft, um Freundschaft. Wo Glaube und christliche Gemeinschaft von der Leistung abhängig gemacht werden, möglichst viel richtig zu wissen und richtig zu machen, da wird es furchtbar anstrengend und kompliziert. Und die Mitte ist verpasst. Denn in dieser Mitte stellen sich dann Menschen in der Gemeinde und die sind unbarmherzig. Sie haben das Motto im Leben, so und so musst ihr das machen, so und so musst ihr denken. Die Geschichte von Simon Petrus ist die Geschichte vom Ende alles richtig Machens, vom Ende des alles richtig Wissens, und sie ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Jesus, der Freund, traut Petrus etwas zu. Weide meine Lämmer, sagt er einmal, weide meine Schafe und nochmal weide meine Schafe. Anscheinend wusste Jesus, dass die Arbeit mit den Erwachsenen doppelt so viel mühsamer ist als die Arbeit mit den Kindern. Aber wo Erwachsene lernen zu vertrauen, wie Kinder zu vertrauen, und aus der Kompliziertheit heraus, aus der Leistung heraus, in die Freundschaft, sich völlig für Jesus öffnen, da wird es richtig schön. Und wo Erwachsene lernen, etwas lernen, dass sie gebraucht werden, dass sie etwas können, da blühen die richtig auf. Drei lebensverändernde Begegnungen hat Petrus mit Jesus gehabt. Die erste war seine Berufung am See Genezareth. Ich lese den Vers: Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischer machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Hier spüren wir noch eine Spannung, eine Überraschung. Was erwartet uns? Und mit voller Begeisterung gehen sie in die Nachfolge. Sie verlassen alles und gehen, folgen Jesus nach. Es ist doch gut so, dass man das im Leben lang behält, was einem einmal begegnet ist, dieser Anfang, dieses Feuer, dass wir immer wieder daran erinnern und das beibehalten für unser ganzes christlichen Lebensweg, dass Gott uns berufen hat. Aber nicht das allein. Er will Petrus und sein Bruder Andreas, sagt er, ich will euch zu Menschenfischer machen. Und das heißt was? Das hieß damals, als er die Aposteln berief, das heißt auch heute noch, wenn wir in diese Nachfolge als Jüngerschaft eintreten, das heißt was? Das heißt, Konsequenzen kommen dann. Er will aus unserem Charakter, aus unserem Leben was machen. Und da müssen wir zulassen. Anscheinend kann Gott aus diesen Brückstichen was machen, sagt Johnny. Und das ist doch so. Die zweite lebensverändernde Begegnung ist in Lukas geschrieben. Das ist die in allen Evangelien beschrieben, aber in Lukas ist die so passend. Da, wo Petrus Jesus dreimal verleugnet, am Hof des Hohepriesters. Und zuletzt wandte Jesus seinen Blick und die treffen sich mit Petrus. Und Petrus erinnerte sich, was Jesus zu ihm gesagt hat, dass der Hahn nicht krähen wird, bevor er ihn dreimal verleugnen wird. Und er geht raus und weinte bitterlich, so sagt das hier der Evangelist Lukas. In die tiefste Krise stürzt es ihn, seines Lebens. Aber ich will einmal uns diesen Abend Punkt für Punkt so durchgehen, so die Punkte, wo die Berührung mit Petrus kam. Und die erste war auf dem Abendmahl, das lesen wir in Johannes, das war die Fußwaschung. Petrus weigert sich, als die Reihe bis ihm war. du wirst mir nie mehr die Füße waschen. Jesus sagt zu ihm, da hast du kein Teil mit mir. O Herr, sagt er, nicht nur die Füße, auch die Hände, auch mein Haupt. Merken wir etwas, diese Selbstüberschätzung? Einmal nie mehr und das zweite, ja nicht nur die Füße, auch meine Hände, auch mein Haupt. Da muss Jesus ihn wieder korrigieren. Es ist nur nötig, die Füße zu waschen. Das war die erste Begegnung. Auf diesen Abendmahls oder nach der Abendmahlsfeier, da sagt er gerade diese Worte, sagt Jesus, wie er sterben wird. Und dann sagt Petrus, auch wenn diese Aale, aber nicht ich, werde dich verleugnen. Haben wir eben gesagt schon. Da kommt es zu diesem. Und Jesus sagt, der Hahn wird nicht krähen, bis du mir dreimal verleugnet hast. Ich gehe auch in den Tod. Matthäus 26, von 33 bis 35 steht das. Und dann kommt die dritte Begegnung. Und das ist im Garten Gethsemane. Als sie Jesus gefangen nehmen, die Soldaten, die Priester und die Knechte, dann zieht Petrus, er hatte bei sich ein Schwert, zieht das Schwert und haut den Hohepriester, den Knecht von den Hohepriester ein rechtes Ohr ab. Da sagt Jesus zu ihm, Petrus, leg das Schwert in die Scheide wieder zurück. Soll ich nicht trinken den Kelch, den mir mein Vater anvertraut hat? Wieder war er falsch. Petrus nimmt in die Hand selbst. Er steht für Jesus. Er liebt ihn so fürchterlich. Und er ist der Herr seines Lebens. Und doch immer handelt er falsch. Immer wieder zerbricht das, was er so vorhatte zu tun. Stellen wir uns mal an seiner Seite und sehen das mal da an. Da würden wir uns doch auch mal endlich sagen, da schmeiße ich alles und gehe weg. Aber er tut das nicht. Er bleibt immer wieder dran. Das Erstaunliche. Hier sehe ich an dem Petrus eine bewundernde Demut. Ein Ausharren. Er geht immer wieder, obwohl Jesus ihn formte. Und dann kommt es zu der letzten Begegnung, wo er dann im Hofe des Hohepriesters ihn dreimal verleugnet. Und das hier in Lukas, was wir eben gelesen haben. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Herrenwort, wie er zu ihm gesagt hat, ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Jetzt kommt die dritte Begegnung. Und das ist unser Text hier, den wir gelesen haben. Und was tut Petrus? Was tut Jesus? Kein Wort der Erinnerung. Kein Wort. Ich hab dir doch gesagt. Und jetzt, Petrus, erkenn doch mal, das, was ich zu dir sage, das erfüllt sich im Leben. Nein, keineswegs davon. Kein Wort, nur eine andere Begegnung. Er ist mit ihm und er fragt ihm dreimal. Er traut ihm etwas zu. Ist Jesus hier was aus der Hand gelaufen, dass er mit Petrus anders gedacht, gerechnet, geplant hat? Nein, es ist nicht so. Wir lesen hier in dieser Begegnung im Vers 19, da sagt Jesus zu Petrus, folge mir nach. Genau die Worte, die auch am Anfang. Und das sagt er zweimal. In Vers 22 wiederholt er das. Was geht es dir an, Petrus? Folge du mir nach, sagt er. Das ist so. wunderbar. Das, was er schon ihm immer wieder wollte sagen, das lese ich jetzt in Johannes 13, auch auf dem Abendmahl, 36. Simon Petrus zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Genau das sagt er ihm voraus. Und er sagt doch nicht: Och Petrus, du wirst alles verwerfen, was ich in 3 Jahren gelehrt habe. Du wirst alles gering achten und wirst mich sogar verleugnen. Schwören wirst du, dass ich den nicht kenne. Nichts davon. Er sagt nur ganz menschlich: Du kannst es jetzt nicht, aber du wirst später folgen. Und jetzt ist der Zeitpunkt, der spätere Zeitpunkt. Jesus sagt zu ihm: Jetzt folge mir nach. Mach da die Aufgabe. So arbeitet Gott an uns Menschen. So arbeitete Gott damals, der Herr, an Petrus. So arbeitet er jetzt an mir und an dir. Petrus ist ein Zeuge von vielen. Und von diesen Zeugen haben wir eine Wolke. Aber die sind alle jetzt nur Zeugen. Dran aber bin ich und du heute. Und noch einen Vers, 2 Verse, die Petrus sagt, die will ich uns lesen. Die lese ich aus 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5 und 6. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Hier fällt Petrus nicht ein Wort ein: Ach, das kann ich ja jetzt reinschreiben, das passt zu meinem Thema. Das ist durchdacht, durchlebt, durchlitten. Und es musste etwas in ihm zusammenbrechen, bevor er diese Worte schreibt. Haltet alle zusammen fest an der Demut, an der Liebe, wie an der Kindergeschichte gesagt wurde. Und das ist so wunderbar. Petrus sagt nicht mehr: Ach, wenn diese alle jetzt dich verleugnen werden oder diese Art. Nein, er sagt jetzt: Alle zusammen haltet fest an der Liebe, an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhen kann zu seiner Zeit. Blaise Pascal sagte so einen erstaunlichen Satz: Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Und das ist mit Schmerzen, mit Wunden, mit zerbrochenen Brücken unseres Lebens zu tun. Er tut das durch uns. Da nimmt er uns ganz und voll hinein. Und er schreibt mit uns Geschichte. Lassen wir nur zu, wenn wir sie ihm ganz überlassen. In diesem Sinne wünsche ich uns und mir allen und euch, liebe Geschwister, Gottes Segen.